Guten Morgen auch meinerseits. Die Zeiten sind ja nicht leicht, in denen wir unterwegs sind. Viel Unruhe um uns herum. Es ist durchaus belastend. Wir können wenig planen. In dieser Woche habe ich wieder eine E-Mail gekriegt von KLM. Der Flug für den 17. September ist gecancelt. Da sollte es nach Fresno, Kalifornien gehen. Und wir hatten da weitgehende Pläne und dort würden wir auch Pläne machen für noch einige Zeit später. Geht nicht. Und ich fragte dort den Pastor, wie geht's? Er heißt Fred, er ist ein großer Unterstützer, immer wieder auch hier in unserer Gegend, unterstützt Gemeindegründung in Deutschland. Und er sagt, vorher war er sehr mutig drauf. Und die haben vielleicht 20, ich glaube in seiner Statistik sind 27.000 Mahlzeiten ausgegeben in der Corona-Zeit. Die haben in ihrer Einfahrt von der Kirche Stände gemacht, auf der Straße geworben und Leuten, die ihre Arbeit verloren haben und sonst Mühe haben, jetzt irgendwie zurechtzukommen, da Mahlzeiten ausgegeben. Jetzt sagt er aber, people are dying. Er ist auch selber betroffen, auch jemand aus der Gemeindeleitung mit Vorerkrankungen. So. Also ich bin aber nicht hier oben, um irgendwie Angst zu machen, obwohl wir uns dem Ernst der Fragen des Lebens stellen müssen. Eigentlich ist mein Wort heute Ruhe. Danke, Arthur, dass du es auch aufgenommen hast. So klingt das in der alten Lutherbibel, in der ich das gelernt habe. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also es geht um Ruhe finden für unser Leben, für unsere Seelen und das muss man lernen. Und zu lernen haben alle und gelernt hat das noch niemand. Wer will von sich sagen, lernt von mir, ich bin, so wie Jesus das hier sagt, sanftmütig und von Herzen demütig. Und Anfang dieser Woche war ich auf einer Veranstaltung, hier nicht zu weit weg, mit vielen lokalen Politikern. Einer davon will der nächste Landrat werden. Und ich hatte die Chance, über den Stellenwert der Demut in der Politik zu reden und auch etwas Menschen von Jesus weiterzugeben, die ja eine Wahl gewinnen wollen. Die wollen sich durchsetzen gegen andere Kandidaten, gegen andere Ideen und gegen andere Pläne. Und dass Demut ein Weg dahin sein kann, da kommt man ja nicht sofort drauf. Kann man sich im Alltag Schwächen leisten? Kann man ungeschützt angreifbar daherkommen? Es ist doch Führungskraft gefragt, Krisenmanagement. Und da kann man doch nicht behutsam auf jemanden zugehen oder auf Sicht fliegend daherkommen. Jesus sagt, lernt von mir und wir werden von Jesus heute lernen. Wir lesen zuerst aus 1. Petrus 5, da kommt auf Matthäus 11, was wir eingangs gelesen haben, und da kommen wir noch hin. Ich lese mit uns zusammen, ihr könnt das ja hoffentlich auch hinter mir lesen. Alle Bibelstellen sind aus Hoffnung für alle. Ich finde, der Name der Bibel ist Programm. Hoffnung für alle. Die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. So. Wenn es wahr ist, dass wir in einer Auseinandersetzung stehen, wenn es wahr ist, dass wir einen Feind kennen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir Strategien brauchen, um das durchzustehen, auch in diesem Kampf erfolgreich zu sein, dann fängt das Lernen hier an. Sind wir hochmütig? Schauen wir auf andere herab? Glauben wir, dass wir allein Recht haben? Ja, dann haben wir in dieser Auseinandersetzung nicht nur alle Umstände gegen uns und wahrscheinlich viele Menschen, sondern Gott selbst. Er stellt sich uns entgegen. Aber Gnade erfahren wir, wenn wir zugeben, dass wir ihn brauchen. Dass wir Gott in Demut begegnen, aber auch einander. Wenn wir uns beugen können unter seine mächtige Hand, wenn wir wissen, er steht über uns, und dann schafft Gott uns den Raum, den wir uns vorher selber erkämpfen wollten. Und Sorgen, ja, wann haben wir denn ausgesorgt? Ich denke, die Färbung und das Sortiment ändert sich, aber wir haben jeden Tag Sorgen. Und jeden Tag haben wir die Chance, die auch wieder bei Gott abzuladen. Aber jetzt schauen wir mal auf den Feind. Da ist vom Teufel die Rede und er ist der Todfeind. Der meint es ehrlich mit uns. Er will unser Verderben. Läuft umher wie ein brüllender Löwe. Das ist hier das Bild und wartet nur darauf, dass er einen von uns verschlingen kann. Ja, das Bild vom Löwen, wir sind durch die Kindergeschichte durch, das ist jetzt eine Illustration für Erwachsene. Wer will sich dem entgegenstellen in der Tierwelt, dem Löwen? Stark, unüberwindbar, furchterregend. Man spürt schon die Erde wackeln, wenn er brüllt, geschweige denn, wenn er zuschlägt. Er kann einen nicht nur verjagen, verletzen, uns den Schlaf rauben, er kann uns verschlingen. Das geht nicht nur Schäfchen so, das geht auch gestandenen Leuten so, dass sie vom Teufel verschlungen werden können. Das Wort verschlingen ist hier ein besonderes. Das ist nicht einfach umbringen, sondern und nicht einfach verspeisen, sondern irgendwie restlos tilgen. Da bleibt dann nichts übrig. Es hat irgendwie auch was mit Schlürfen zu tun, die Reste aufschlürfen. Das ist einfach weg. Der Teufel will hier auch jeden verschlingen. Wenn er eine Chance hätte, er würde jeden gerne verschlingen. Wie kann man sich einem solchen Feind entgegenstellen? Und dann sind wir schon überrascht, da sind wir auch hier auf dem Bildschirm. Seid besonnen und wachsam. Da geht es schon los. Besonnen sein als Strategie, den Feind zu überwinden. Ja, mit Nüchternheit fängt es an. Buchstäblich nicht betrunken sein. Keine Halluzinationen, keine Träumereien. Analysieren, lernen, ernsthaft sein. Weise Entscheidungen treffen, statt irgendwelchen Impulsen oder Lüsten zu folgen, statt wechselnden Emotionen nachzugeben. Besser wäre es doch, Dummheiten im Voraus zu erkennen und einfach besonnen unterwegs sein. Und das andere Wort ist wachsam bleiben. Das Gegenteil von wachsam ist schläfrig, nachlässig, unkonzentriert. Wozu wir aufgefordert werden, ist, seid aufmerksam, rechnet mit Angriffen. Warum? Ja, der Teufel hier, euer Todfeind, das Wort hier für den Todfeind, den Feind, ist der Widersacher. Und das Wort, das hier verwendet wird, kommt aus dem Gerichtssaal, der Ankläger, der Verkläger. Uns fallen noch Menschen ein, die in dieses Handwerk Satans sich gerne mit einklinken, andere verklagen, Schwächen aufdecken, Brüche in der Vergangenheit, Verfehlungen und dann das an die Öffentlichkeit tragen, einen Menschen sein Schicksal, seinen Ruf untergraben. Das macht der Teufel. Er ist der Ankläger, leuchtet jeden Fehler bei uns aus, hat einen Blick für all unsere Versagen, unsere Unaufrichtigkeiten, unser Doppelleben, unsere Gesetzesübertretungen, sucht nach Breschen, nach Zaunlöchern bei uns. Unverschlossene Fenster und Türen sind wunderbar für ihn, Zugang zu finden, uns zu verfolgen und uns niederzuringen. Als Jesus von sich, als dem guten Hirten spricht, vergleicht er sich auch mit dem Feind. Und den nennt er einen Dieb. Das ist wieder der Teufel, der Diabolos. Der will zuschlagen, eindringen, stehlen. Und Jesus kennt ihn wie niemand. Der Dieb wollte schon immer alles, was Gott gehört. Den Thron, die Autorität, allen Besitz, zumal die Schafe, die jetzt schon zum guten Hirten gehören. Und er wird beschrieben mit drei Verben. Stehlen ist das erste. Da ist das Wort Klepto dahinter. Und wir hören schon Kleptomane. Das ist jemand, der zwanghaft ein Dieb ist. Das gehört zur Natur. Er kann sich dem gar nicht widersetzen. So wie ein Taschendieb. Kunstvoll, geht dran, du hast nichts gemerkt, aber ein paar Augenblicke später fehlt dir was. Ist dir was abhanden gekommen, was für dich wertvoll war? Unglaublich geschickt. Würde auch uns gerne alles wegnehmen. Unseren Besitz, unsere Ehre, unsere Ehen, unsere Gesundheit, unser Heil. Der Dieb kommt in unser Leben, um zu stehlen, zu schlachten, an anderer Stelle auch umbringen. Aber hier ist das so, das Rituelle, Religiöse, das ist praktisch ein Opfer bringen. Etwas Wertvolles erwerben und hingeben. Und das Letzte zu vernichten. Ich habe auch danach geschaut. Wir sind hier nicht in einer Bibelschule. Aber das Wort, das hier verwendet wird, ist interessanterweise auch dort verwendet, wo Johannes Jesus die Sandalen aufbindet. Wo er etwas aufdröselt. Das hat jetzt nichts mit den Schuhen zu tun. Aber etwas, was man später nicht mehr zusammenkriegt. Er will sich in alles einmischen, was gut und wertvoll in unserem Leben ist, was wir gerne so weiterführen wollten. Er will sich einschleichen. Er will alles aushöhlen. An alles drangehen, was er kaputt machen kann. Und wenn er uns irgendwann alles genommen hat, wir kennen auch solche Schicksale, vielleicht hatten wir auch so einen Gedanken schon in unserem früheren Leben oder in unserem jetzigen Leben, dass wir in einer Sackgasse sind oder an einer Klippe. Und dann sagt er, so, jetzt spring, weil einen Weg zurück von hier gibt's nicht. Spring. Du bist in einer Sackgasse. Und ich hatte nie Depressionen, aber ich hatte auch schon Situationen, wo ich dachte, jetzt bin ich in einer Sackgasse. Und da hört man solche Stimmen. Ja, das kenne ich auch von anderen. Hatte auch diese Woche jemand im Gespräch, der nach vielen Jahrzehnten gesegneten Dienstes im Augenblick tief in einer Depression gelandet ist und ganz oft nicht weiß, ob sie jemals enden wird. Und ganz oft das Gefühl hat, ich bin in der Sackgasse. Aber hier steht dann der nächste Satz schon. Ich aber, und erst wenn wir über den Feind nachgedacht haben, verstehen wir besser, wozu uns Jesus einlädt. Wozu er gekommen ist. Er sagt, ich aber bringe Leben. Und dies im Überfluss. Wenn man das Wort dahinter googelt, Perissos, dann kommen allerhand christliche Werke, so wie bei Aquila und Shalom und anderen wunderbaren Worten. So ist das hier auch, habe ich entdeckt, ein Wort, das viele verwenden für christliche Wohltätigkeitsvereine und Kinderheime und allerhand Programme. Überfluss, der von Gott geschenkte Überfluss. Er gibt uns nicht nur etwas, was uns gerade so reicht, womit wir überleben können. Er will, dass wir ein vollwertiges Leben haben. Und zwar so reich, dass wir sogar zum Teilen haben. Nicht einfach, dass wir sorglos leben können, sondern dass wir reich haben von dem, was wir brauchen und auch anderen geben können, was sie brauchen. Ist schon ein Jahr her, ich hielt Vorträge und jemand sagte, erzähl etwas aus der Geschichte deiner Familie und meine Geschichte, ja, die anderen, die hier irgendwo geboren wurden, wo ich geboren wurde, irgendwo in Kasachstan, die haben ähnliche traurige Geschichten von viel Verlust und Schmerz und Tod und Entbehrung über einige Generationen. Und als ich das so erzählte, wo und wann meine Mutter zum Glauben gekommen ist und solche Dinge mehr und wie sich dann das geistliche Leben entwickelte und irgendwie, wo es sicherer wurde, dann freier wurde, wo dann auch Wohlstand dazu kam, aber dass das eine Entwicklung war über Generationen, da hat mich der Bruder, den ich eingangs erwähnt habe, anschließend ein bisschen auf die Seite genommen und gesagt, Johann, du hast uns hier abgewatscht mit deinen Erzählungen. Er sagt, egal, ob wir das bekennen oder nicht bekennen, wir sind als Christen alle dem Wohlstandsevangelium verpflichtet. Am Ende denken wir doch, mit Jesus kriegen wir alles, Gesundheit, Wohlstand, Frieden und Freiheit. Und du erzählst uns, dass es ganz andere Wege geben kann. In diese Richtung will ich überhaupt nicht gehen, dass wir ein Wohlstandsevangelium predigen oder glauben. Aber ein vollwertiges Leben ist für jeden zu haben, der auf Jesus aufschaut. So reich, dass man dieses Leben mit anderen teilen kann, denen genau das fehlt, was wir von Jesus bekommen haben. Wie zum Beispiel auf einmal, ich hatte so ein Bild aus meiner Kindheit, wir hatten ein Grundstück in einem kaukasischen Dorf und es floss ein kleiner Bach durch. Ja, der floss dann aber auch über viele andere Grundstücke. Damit er durch die Gärten fließt, da hat einer irgendwo oben mal einen Bach umgeleitet und dann mit allen Leuten geredet und dann hat er praktisch durch diesen kleinen Einsatz an einer Stelle, an seinem Grundstück, alle tiefer liegenden Grundstücke gesegnet und alle mit Wasser versorgt. Er ist selber reich geworden an Wasser durch einen Arbeitseinsatz und andere sind mit ihm reich geworden. Und er hat mit anderen zu teilen. Und da haben die Gärten was von und das Vieh was von. Jesus sagt, dafür bin ich gekommen, dass ich Leben bringe. Das ist das große Gegenteil von dem Feind, der als Räuber, als Lügner, als Mörder gekommen ist. Und er will Leben geben in voller Blüte, fruchtbar, in großer Vielfalt, nachhaltig, ewig. Das können wir bejahen und empfangen. Entschuldige mich. Wir lesen, ich habe noch einen Stichpunkt hier vergessen. Kannte ich nur aus dem Englischen, habe ich dann gesucht. Know your enemy ist so ein Schlagwort. Das kommt aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Ein chinesischer General hat ein Buch geschrieben, das ist scheinbar immer noch sehr aktuell. Er sagt, wenn du deinen Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Das ist natürlich die halbe Wahrheit, aber da fängt Weisheit an, dass ich mich selber kenne und meinen Feind kenne und dann weiß ich, wer der Dieb ist und dann weiß ich auch, wer mir Leben bringt und wo ich was zu erwarten habe. So, und jetzt kommen wir bei Matthäus 11 an kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Das ist hier die Sanftmut und die Demut, etwas anders umschrieben. Wir hören das trotzdem heraus. Ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Ja, wie können wir dem Angreifer, dem Löwen, den Appetit verderben? Ja, hier lernen wir. Wie schaffen wir es, dem Löwen zu entkommen und ein Leben zu leben, das beschützt ist? Ich erinnere uns an Psalm 23. Du bereitest mir, da sagt der Psalmist, dass du bereitest mir eine Mahlzeit, während ich umgeben bin von Feinden. Während ich zwischen Löwen sitze, weiß ich mich beschützt und mein guter Hirte gibt mir eine Mahlzeit. Er deckt mir den Tisch. Und ja, wie kriegen wir das hin, dass wir da mit dem Appetit fertig werden? Ja, kommt zu mir. Ganz einfach. Jesus sagt, kommt zu mir. Und dieses Abmühen und Lasten tragen hat nicht nur mit Schicksalsschlägen zu tun oder mit Armut oder jetzt Krankheit, sondern auch mit religiösen Lasten, mit den Dingen, wo der Satan uns ins Leben hineinruft und sagt, ihr seid nicht fromm genug, ihr seid nicht artige Christen und ihr eignet euch nicht für irgendetwas im Reich Gottes. Wir mühen uns ab, wir haben Sorgen, Jesus sagt, kommt zu mir. Ich werde euch Ruhe geben. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Kommt zu mir. Und dann vertraut meiner Leitung. Lernt von mir. Das ist so das, womit wir heute von hier gehen sollten. Lernen. Von Jesus lernen. Bei ihm in der Nähe sein. Und sehen, was er für uns getan hat. Wir werden gleich beim Abendmahl auch daran erinnert. Dann sind wir besonnen und wachsam. Und das heißt nicht, dass wir immer uns umschauen müssen und uns von jedem Schatten erschrecken müssen, sondern den Sieg Jesus immer wieder als das Merkmal unseres Lebens in uns tragen, in Anspruch nehmen, aussprechen, laut, auch im Gebet oder auch im Bekenntnis füreinander, miteinander. Und so heißt dann Glaube, dass wir Jesus vor Augen haben, in seiner Nähe sind und dann aus seiner unglaublichen Kraft leben, unter seiner Autorität stehend. Und dann erleben wir Dinge, wie wir sie in der Schrift finden. Kranke werden geheilt, Tote werden zum Leben erweckt, Gelähmte können gehen, Besessene werden befreit, in Angst Gefangene leben wieder in Freiheit. Menschen werden aus ihren Sackgassen herausgeholt und haben auf einmal ein vollwertiges Leben. Sowas stört natürlich den Todfeind enorm. Und deshalb ist er unruhig. Läuft umher, schaut, wen er verschlingen kann, verblenden kann, belügen kann, bestehlen kann, was er uns vorgaukeln kann. Aber was er nicht kann, ist die Kraft und die Autorität des Kreuzes und des Namens Jesus in Frage zu stellen. Das geht einfach nicht. Ich lese mit uns noch zwei Worte der Heiligen Schrift. Natürlich gibt es den Feind und der ist auch personenhaft. Wer das noch nicht so erlebt hat, dann seid ihr noch nie richtig erschrocken. Aber man sieht auch im Leben von Menschen, wie weit sie gehen können, welche Linien sie überschreiten, welche Grenzen sie überschreiten, auf wie viel Böses sie sich einlassen. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man bei diesen Menschen nicht, wo würde er denn halten. Man schaut praktisch dem Bösen ins Gesicht und weiß nicht, wo das Böse endet. Mir hat mal jemand erzählt, einige von euch werden den Mann auch kennen, er ist Polizeikommissar in Bielefeld. Und er sagte, er ist als Polizist so viel Bösem begegnet, aber auch zweimal war das Böse personenhaft. Und er sagte, danach habe ich meinem Leben eine Schale gegeben. Und diese Schale hat ihren ersten Riss gekriegt, als ich bei der Taufe meiner Frau dabei war. Also furchtlos in der Polizei und sicher ausgebildet, desensibilisiert und imstande, Krisen zu managen. Und dann begegnet ihm etwas so Furchtbares, dass er sich einigelt und sein Leben nicht einfach so weiterleben kann. Und sich extra schützen muss. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und dazu aus Hebräer 2 wieder der Kontrast, was wir heute feiern. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir und durch seinen Tod am Kreuz, an den wir heute erinnert werden, dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. Das ist Jesus gelungen. Und so sind wir eingeladen, heute wachsam, besonnen in den Tag hineinzugehen, schauen, dass wir nicht verschaukelt werden, schauen, dass wir nicht irgendwelchen Lügen aufsitzen, schauen, dass wir nicht das verlieren, was uns wertvoll ist, was uns bleiben soll, und dann den Namen Jesu hochhalten, seine Nähe suchen und in seiner Demut leben. Zum Schluss lese ich aus Prediger 8. Gottes oder auch Jesu Worte haben Macht. Niemand kann ihr zur Rede stellen und fragen, was tust du da? Diesem Herrn dienen wir, ihm haben wir alles zu verdanken. Es gibt einen Feind, ich habe viele Entscheidungen zu treffen, ich habe eine Geschichte, die ist durchwachsen, aber ich kann aufblicken auf Jesus, auf ihn zugehen, bei ihm sein und von ihm Sanftmut, Demut zu lernen, auf niemanden herabschauen, behutsam mit anderen umzugehen und ganz viel Leben erwarten von dem, der Leben geschaffen hat und auch heute wertvolles, vollwertiges Leben geben kann. Diesen Segen wünsche ich uns allen. Amen.